Sie hören Domradio weltweit. Wir haben ja gerade gehört, wie organischer Landbau in Tansania sich zu einem echten Erfolgsmodell entwickelt hat und noch weiterentwickelt. Ebenfalls in Tansania, und zwar in Bukoba am Viktoriasee, hat in diesem Mai der Generalrat des Internationalen Kolpingwerks getagt. Bei der Konferenz ging es vor allem um die Verantwortung des Menschen für Gottes Schöpfung. Die Teilnehmer aus aller Welt haben sich gegenseitig über die Situation in ihren Heimatländern informiert und dann gemeinsam überlegt, was können wir, was müssen wir konkret tun. Aus diesen Überlegungen heraus haben sie dann gemeinsam neue ökologische Leitlinien entwickelt und 8 zusammenfassende Leitsätze. Und diese Leitsätze, die hören wir uns jetzt mal an.
Erstens, wir anerkennen die besondere Stellung und Verantwortung des Menschen in der Schöpfungsordnung und seine Verantwortung für die Natur als Mitwelt. Zweitens, wir setzen uns ein für den Schutz des menschlichen Lebens in allen Lebensphasen und die Sicherung der Menschenwürde. Drittens, wir unterstützen Maßnahmen zur Erhaltung der Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren. Viertens, wir fördern einen verantwortlichen Umgang mit der Energie und den Ausbau erneuerbarer Energien. Fünftens, wir treten ein gegen einen Patentschutz auf Leben. Sechstens. Wir tragen durch unsere Bildungsarbeit dazu bei, die Menschen für einen schonenden Umgang mit der Natur zu sensibilisieren und auf konkrete Maßnahmen gegen die Umweltzerstörung hinzuweisen. Siebtens. Wir initiieren konkrete Aktionen zum Umweltschutz und zur Erhaltung der Artenvielfalt. Achtens. Wir regen einen nachhaltigen und umweltverträglichen Lebensstil an.
Einen nachhaltigen und umweltverträglichen Lebensstil anregen, das will Kolping auf der ganzen Welt, in Afrika zum Beispiel mit Hilfe des organischen Anbaus. Wie das läuft, weiß auch Volker Greulich aus eigener Anschauung. Der Afrika-Referent von Kolping International hat die Projekte in Tansania besucht. Herr Greulich, teilen Sie die Meinung der tansanischen Kolping-Kollegen, dass das wirklich gut funktioniert mit dieser nachhaltigen Landwirtschaft?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss ganz klar sagen, der ursprüngliche Hintergedanke, die Absicht war natürlich zunächst mal Produktionssteigerung bei den Bauern. Es ging einfach darum, mehr zu produzieren. Man hat sich gefragt, wie können wir das erreichen? Man hat sich aber auch gefragt, wie können wir das erreichen, ohne den Ast abzusägen, auf den wir sitzen? Und ein großes Problem, gerade in der Region, aber auch in anderen Gegenden, ist Bodenfruchtbarkeit. Und da war eben der Einsatz von Naturdünger ein optimales Mittel, das mit Mitteln, die Bauern jederzeit zur Verfügung haben, also die Grünmasse, die Blätter, den Kudung und so weiter, das zu erreichen. Das heißt, wir haben 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir haben Produktionssteigerungen von zum Teil über 100% erreicht. Wir haben eine deutliche Steigerung des Lebensstandards bei den Familien, die daran teilnehmen, erreicht. Aber gleichzeitig eben auf eine Art und Weise, die den Boden nicht ausbeutet, die den Boden nicht kaputt macht, sondern die Bodenfruchtbarkeit bewahrt.
Also es ist wirklich nicht übertrieben, von einem Erfolgsmodell zu sprechen. Und wenn was so gut funktioniert, dann kann man natürlich auch darüber nachdenken, ob das nicht woanders, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent, auch funktionieren könnte. Wie sieht es denn da aus? Denken Sie über sowas nach?
Ja, natürlich. Also wir machen das sowieso so, dass wir auch von Deutschland aus einen sehr intensiven Austausch zwischen unseren afrikanischen Partnerverbänden fördern. Ein bisschen dazu, dass wir eben Mitarbeitern aus anderen Regionen die Tickets bezahlen, um sich erfolgreiche Projekte anzugucken, wie zum Beispiel organischer Landbau in Tansania. Und in Uganda, in Ruanda, zum Beispiel Burundi, können sie durchaus die Effekte auch beobachten. Man muss natürlich aufpassen, wir reden immer so von Afrika, als ob das ein Kontinent ist. Sie haben schon große Unterschiede in zum Beispiel Regenhäufigkeit, Niederschlagsmenge. Es ist was anderes, ob sie im tropischen Regenwaldgebiet sind oder in der Trockensavanne. Kompost, muss man sehen, ist sehr arbeitsintensiv. Das funktioniert, wenn sie Felder haben von 2,5 Hektar. Wenn sie, wie in den trockenen Gebieten, nicht ganz unüblich auch mal 5, 6, 10 Hektar beackern, dann ist das schon ein größeres Problem. Also deshalb kann man das nicht 1:1 übernehmen, aber das dahinterstehende Grundprinzip, das heißt zu gucken, wie kann man die Produktivität erhöhen, ohne gleichzeitig langfristig das Überleben in Frage zu stellen, das wollen wir natürlich in allen Ländern zur Anwendung bringen.
Und in allen Ländern ist es aber immer so, dass natürlich die Menschen der Schlüssel zum Erfolg sind. Was sind da Ihre Erfahrungen mit den Menschen in Afrika, auch in ganz unterschiedlichen Ländern Afrikas? Haben die mittlerweile verstanden, wie wichtig der Umweltschutz auch für Sie ganz persönlich ist?
Ja, man muss ja eins immer sagen. Erstens, die Leute sind die Ersten, die die negativen Auswirkungen zu spüren bekommen. Aber wenn wir hingehen und einem Bauern sagen, du musst das und das machen, dann erwarten wir, dass er eine Investitionsentscheidung trifft, im Grunde genommen, die darüber entscheidet, ob er im nächsten Jahr genug zu essen hat oder nicht. Und afrikanische Bauern haben natürlich in den 40 Jahren, seitdem es Entwicklungshilfe gibt, oder 50 Jahren, seitdem es Entwicklungshilfe gibt, mit europäischen Experten, die hinkommen, Modelle vertreten, die da nicht funktionieren, ihre Erfahrung gemacht. Es gibt zunächst mal ein relativ großes Misstrauen. Die wollen erstmal gucken, ob das funktioniert. Wir sind in Tansania dran seit 98 und am Anfang war es nicht einfach, Leute zu finden, die da mitmachen, weil man erstmal gesagt hat, wir warten mal ab und gucken, was passiert. Jetzt, wo sich herumgesprochen hat, dass das ein Erfolgsmodell ist, ist jedenfalls in der Kagera-Region, also im äußersten Nordwesten Tansanias, wo wir am stärksten vertreten sind, bei allen, in allen Dörfern, wo wir arbeiten, Rieseninteresse da mitzumachen, weil man weiß, das klappt. Aber das ist ja auch völlig legitim, dass der Bauer, bei dem es ja wie gesagt wirklich dann auch um Fragen gibt, die über sein Überleben entscheiden können, dass er sicher sein will, dass das, wenn er sich auf was Neues einlässt, dass das auch funktioniert.
Wie sieht das denn aus? Wir haben ja immer jetzt schon ein paar Mal gesagt, Bewusstseinsbildung ist ganz, ganz wichtig. Wie sieht es aus mit dem Bewusstsein, das, was wir hier erleben an Umweltveränderungen, an Klimaveränderungen, das ist tatsächlich eine Folge des globalen Klimawandels und das sind nicht wir schuld, sondern das sind die Europäer schuld, die Nordamerikaner. Gibt es da sowas wie Ressentiments, dass die Leute sagen, die haben uns diese Suppe eingebrockt, die sollen uns gefälligst auch helfen, die wieder auszulöffeln?
Unter gebildeten Afrikanern, ja. Also das heißt nicht, dass sie ungebildet sind, aber sagen wir mal, in der städtischen Mittelschicht, denke ich mal, ist das schon da. Für die Leute auf dem Land ist es zu weit weg. Da geht es einfach darum, was kann ich machen, damit ich auch morgen noch Essen auf dem Tisch stelle und ob die sich jetzt über uns aufregen oder nicht, das ändert ja die Situation nicht. Also da hat man erstmal eine eher pragmatische Einstellung, was kann ich machen, damit ich mit den Folgen zurande komme.
Und jetzt nochmal auf den Punkt gesagt, was können wir hier in Europa, wir in Deutschland tun, damit es der Umwelt und den Menschen in Afrika besser geht?
Ja, das können Sie nicht so einfach auf den Punkt bringen, weil sehr viele Dinge notwendig sind. Aber ich glaube, so wichtig auch ein individuelles Bewusstsein ist, wir müssen letztlich System umstellen. Wir müssen über so Sachen wie CO2-Abgabe, wie Flugscheinabgabe sprechen. Ganz banales Beispiel. Ich fahre regelmäßig mit der Bahn zur Arbeit, seitdem der Benzinpreis über 1,30 Euro ist. Und ich denke, dass solche Mechanismen über den Preis, dass wir für das, was wir anrichten, einfach bezahlen, eben durch, wie gesagt, Flugscheinabgabe oder sowas, dass sie eine viel größere Chance haben, massenhafte Verhaltensänderungen zu erreichen als über Appelle.
Also wir müssen auf unser eigenes Verhalten schauen und über die Konsequenzen uns bewusst sein und demnach handeln. Volker Greulich von Kolping International war das zum Thema Bewahrung der Schöpfung hier am Beispiel Afrikas. Herr Greulich, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und in der nächsten Stunde, da haben wir in weltweit weitere Beispiele für Sie, wie Umweltschutz konkret aussehen kann. Wir blicken dann nach Asien, Lateinamerika und auch nach Europa.